Okay, hallo, wir begrüßen euch zum Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen auf FSK 93.0.
Und anfangen werden wir heute, also hallo erstmal auch von mir, mit einem Beitrag von Radio Korax zur aktuellen Situation in Hellersdorf. Wobei aktuell, glaube ich, so viel heißt wie gestern. Das wäre bei Printmedien schon veraltet. Für freie Radios ist das quasi aktuell. Und die reden mit einem Antifaschisten aus Berlin vom antifaschistischen Presse- und Bildungszentrum, der ihnen einiges über die Situation vor Ort sagt und auch einordnet, wer die Bewegung oder die Initiative gegen das Asylbewerberheim eigentlich so gesellschaftlich trägt.
Ich muss sagen, dass seit bekannt geworden ist, dass überhaupt diese Flüchtlingsunterkunft eingerichtet werden soll, dass seitdem beständig Aktivitäten und Proteste den verschiedensten Akteuren und Akteuren der extremen Rechten, aber eben auch aus diesem BürgerInnen-Spektrum vor Ort wahrnehmbar sind. Auch in ganz unterschiedlichster Form, sei es angemeldete Kundgebungen oder aber auch Präsenz einfach rund um die Einrichtung. Vor ein paar Tagen sind ja die ersten Flüchtlinge dort angekommen und haben die Räumlichkeiten bezogen. Bereits im Vorfeld hatte diese Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf schon darauf hingewiesen, dass dieser Umzug bevorsteht oder der Einzug der ersten Flüchtlinge. Da gab es noch gar keine offizielle Meldung. Das heißt, sie haben auch selber auf ihrer Facebook-Seite darauf verwiesen, dass sie den Hinweis bekommen hätten und haben entsprechend mobilisiert. Und so sind dann eben zum Zeitpunkt der Ankunft der ersten Flüchtlinge tatsächlich auch etliche Leute aus der Umgebung dort präsent gewesen. Es kam dann zu Beschimpfungen, zu rassistischen Äußerungen, eben aus dem Spektrum der Anwohnenden. Es waren keine organisierten Neonazis da in dem Falle vor Ort, aber entsprechende Äußerungen, die doch ganz sicher darauf schließen lassen, dass die Leute ein entsprechendes Weltbild haben. Also es gab dann auch eine Person, die offenkundig einen Hitlergruß gezeigt hat, zweimal ist dann festgenommen worden. Also solche Szenen haben sich da einfach dann abgespielt und was aus dem Bürgerspektrum kam oder aus dem der Anwohnenden dort. Am Dienstagabend gab es eine angemeldete Kundgebung der NPD. Da kamen dann letztlich nur 30, 35 Leute. Da hat es dann eben sehr starke, große Gegenproteste. Auch die Gegenproteste waren sehr, sehr, sehr viel größer. Es waren eher so 400 bis 500 Leute. Es ist jetzt die letzten beiden Nächte relativ ruhig gewesen dort vor Ort. Aber es gab auch schon Bedrohungssituationen, die das zur Folge haben sollten, dass man vorsichtig sein muss oder dass man halt irgendwie befürchten muss, dass es letztlich weitere solche Aktionen gibt. Aber momentan ist einfach eine sehr massive Stimmungsmache gezielt von den Parteien und Akteurinnen aus der extremen Rechten, sei es jetzt die NPD oder eben auch Pro Deutschland, die gestern und heute eine Berlin-Tour gemacht haben und gestern eben auch als erste Station Marzahn-Hellersdorf gewählt haben, um auf die Flüchtlingspolitik hinzuweisen, wie sie gesagt haben, aber natürlich einfach mit rassistischen Analysen dort halt einfach ihre Ideologie auf die Straße getragen haben.
Die NPD und Pro Deutschland, das hast du ja schon erwähnt, die waren in den letzten Tagen des Öfteren in Hellersdorf präsent. Inwiefern instrumentalisieren denn NPD und Pro Deutschland die Lage in Hellersdorf möglicherweise auch für ihren Wahlkampf und in welcher Art und Weise?
Also bei der NPD, muss man ganz ehrlich sagen, ist das sehr präsent, gerade dieser konkrete Fall. Aber es passt auch in ein Wahlkampfthema, was sich schon länger hinzieht. Also die NPD ist schon länger auf diesen Zug aufgesprungen, gezielt und massiv gerade Flüchtlingspolitik zum Thema zu machen. Das ist jetzt schon das laufende Jahr über, dass es immer mal wieder Aktionen in Nähe von Flüchtlingsunterkünften gab oder dass es sogar bedrohliche Situationen gab, dass es immer wieder thematisiert wird, gerade auch die offensiven Flüchtlingsproteste, die es jetzt seit über einem Jahr gibt. Ja, NPD, aber auch zum Teil Pro versucht massiv Stimmung gegen zu machen. Und ich glaube, jetzt haben sie hier mit diesem Beispiel Marzahn-Hellersdorf etwas, was sie sehr gut da in diesem Text nutzen können. Und die dann natürlich dann auch sagen, ja, wir sprechen hier für alle Leute in Marzahn-Hellersdorf. Was natürlich definitiv nicht der Fall ist. Aber es gibt eben tatsächlich einen größeren Teil in der Bevölkerung dort in Marzahn-Hellersdorf, die einfach sehr stark ihre rassistischen Stereotype, rassistischen Einstellungen zum Ausdruck bringen.
Es gibt natürlich viele Menschen, die sich dann an den Gegendemonstrationen beteiligt haben. Also auch die Mehrzahl der Menschen, die vor Ort waren, waren ja dann auch Gegendemonstranten. Wer setzt sich denn eigentlich für die Asylbewerber ein? Und sind das mehrere einzelne Gruppen oder gibt es da auch so eine Art Zusammenschließung zwischen den Einzelnen?
Ich habe da das Gefühl, es formiert sich gerade eher so eine Struktur, die quasi jetzt notgedrungen da auch beständiger was machen will und muss, weil die Situation eben so ist, wie sie gerade ist, wie ich sie versucht habe zu beschreiben oder wie sie ja auch in den Medien in den letzten Tagen beschrieben wurde. Wie viele verschiedene Gruppen und inwiefern die jetzt da jetzt auch enger zusammenarbeiten, das weiß ich nicht. Okay. Mein Eindruck ist allerdings, dass es weniger Leute von tatsächlich dort vor Ort sind, als aus expliziten antirassistischen Strukturen, linken Strukturen aus anderen Stadtteilen, die dort sehen, okay, da gibt es eine Bedrohung, es gibt rassistische Stimmungen, es gibt halt irgendwie tatsächliche Neonazi-Aktivitäten, die Bedrohung bedeuten. Und da müssen wir jetzt was machen und da müssen wir handeln.
Wir haben jetzt ja geschaut, was dort passiert ist die letzten Tage. Was ich mich aber frage, wie reagieren denn da jetzt so der Bezirk und die Stadt Berlin bisher auf die Situation in Hellersdorf?
Also es gibt von Seiten des Bezirkes Vermittlungsversuche, möchte ich es mal so sagen, so nennen. Es werden Gespräche angeboten, um mit den, also auch nach dieser ersten Veranstaltung vor ein paar Wochen, sollte im Nachgang halt so ein Gespräch stattfinden, nochmal explizit mit den AnwohnerInnen, weil sie nämlich gesagt haben, ja, die Leute, die jetzt hier vor Ort sind, das sind ja eigentlich zum Großteil eigentlich jetzt extra für die Veranstaltung Angereiste, die haben ja hier mit dem Stadtteil gar nichts zu tun. Das heißt, es soll versucht werden, da irgendwie in Dialog zu treten, also die sind vom Bezirk bemüht, sag ich mal, zu vermitteln. Von Offiziellen der Stadt, zum Beispiel Klaus Wowereit, Bürgermeister, hat ganz scharf diese rechten Aktivitäten und die rassistischen Äußerungen und Stimmung machen verurteilt. Also es gibt schon eine offizielle, ganz klare Verurteilung dieser rassistischen und explizit rechten oder zum Teil neonazistischen Stimmung und Stimmungsmache.
Aber gibt es auch was über diese, ich sag jetzt mal, Empörung hinausgeht? Also so etwas, was wie Handlung andeuten lässt?
Diese Versuche eben seitens des Bezirks zu informieren, die Leute überhaupt, um quasi vollkommen grundlose rassistische Stereotype irgendwie im Keim zu ersticken sozusagen. Das war also die Idee, glaube ich, von dieser ersten Veranstaltung auch. Also es wurde noch angekündigt, dass sie natürlich versuchen, irgendwie auch direkt in Kooperation mit den Leuten, die letztlich in der Flüchtlingsunterkunft leben, dass man da nochmal nach außen öffnen will, wie auch immer. Wie da tatsächlich konkrete Pläne sind, konkrete Umsetzungsideen, das weiß ich auch nicht, wie die jetzt weiter verfolgt werden aufgrund dieser derzeitigen Stimmungslage da vor Ort.
Wie schätzt du denn die aktuelle Lebenssituation von den Asylbewerber und Bewerberinnen ein, die da die ersten Tage jetzt schon in Hellersdorf waren?
Ich glaube, es gab etliche Situationen, wo deutlich wurde, dass es ihnen gegenüber irgendwie eine Ablehnung gibt. Und die auch verständlich ist, selbst wenn man halt die Sprache nicht spricht. Also so, ne? Also es war dann irgendwie so aggressive Stimmung durchaus, die sich dann in Bildern oder auch in Fernsehbeiträgen, die ja dann mitgeschnitten wurden, durchaus gezeigt hat. Und irgendwie, es wurde der Stinkefinger in Richtung des Hauses gezeigt und solche Geschichten. Also einfach auch Gesten, aggressive Stimmung, die nicht anders deutbar ist.
In der Medienberichterstattung setzt sich immer mehr dieser Vergleich der Situation in Hellersdorf mit der in Rostock-Lichtenhagen fest. Inwiefern sind diese Situationen vergleichbar?
Direkt vergleichbar sind sie erstmal nicht. Also wir haben nicht da jetzt so eine riesengroße Belagerung von etlichen tausend Leuten und Angriffe. Es gab jetzt auch noch keine Angriffe direkt und entsprechend ist es schwierig, was es, glaube ich, der Grund dafür auch ist und was auch durchaus angebracht ist, meiner Meinung nach. Es ist eine Befürchtung im Raum, dass da vielleicht eine größere Bedrohungssituation draus entstehen könnte. Was eine Parallele vielleicht wäre, es gibt eben eine Beteiligung von Nazis und man hat so das Gefühl, die spielen sich mit so einer rassistischen gesellschaftlichen Stimmung der AnwohnerInnen gegenseitig die Bälle zu sozusagen und es ist halt so eine unheimliche Allianz aus BürgerInnen und Neonazis. Klar, ich habe jetzt auch so ein paar Situationen geschildert, wie es die letzten Nächte dort ausgesehen hat. Na klar sind die Befürchtungen, dass es weswegen jetzt auch Leute dort ständig nachts präsent sind und tagsüber, dass natürlich irgendwie was passieren kann. So. Aber was einen Unterschied ausmacht, das ist eben eine ganz klare offizielle von Seiten politisch etablierter Leute halt gibt, die es ganz klar verurteilen, was da seitens der Parteien passiert und auch diese rassistische Stimmungmache im Kiez durchaus verurteilen. Dennoch ist die Situation seit etlichen Tagen da total angespannt. Es bleibt halt irgendwie auch zu befürchten, dass es jetzt halt erstmal so weitergehen wird. Denn für Samstag haben wir die nächste NPD-Geschichte da oben angekündigt. Also das heißt, es steht uns dann noch weiter was bevor. Es ist eine bedrohliche Situation, bedrohliche Stimmung im Kiez.
Als mögliche Lösung der Situation hat ja die Landesintegrationsbeauftragte Monika Lücke gefordert, dass generell um Flüchtlingsheime eine Bannmeile eingerichtet werden soll, in der nicht gegen Asylbewerber und Bewerberinnen demonstriert werden darf. Wie beurteilt ihr oder wie beurteilst du denn diesen Vorschlag? Also wie ist dieser Konflikt lösbar?
Das ist, glaube ich, gerade so die Schwierigkeit und auch so ein bisschen, was dann so diese Befürchtung auch noch weiter bestärkt, die ich eben auch versucht habe zu schildern. Klar würde ich sagen, es ist angebracht und wichtig und notwendig, ständig Gegenproteste zu organisieren, wenn dort entsprechende Akteurinnen auf die Straße gehen. Die Schwierigkeit ist nun gerade, dass man das Gefühl hat, wie groß der Anteil nun ist, aber es ist ein großer Anteil, in irgendeiner Weise größerer Anteil der Bevölkerung drumherum, dass man da einfach keine Unterstützung erfährt, sondern dass man dann irgendwie eher so die antifaschistische Gegenproteste dann die enfant terrible sind. So eine Bannmeile, klar wäre das eine Idee, dass man halt irgendwie sagt, man kann das nicht in einem Umfeld von 500 Meter machen oder vielleicht noch weiter gefasst. Das wird ja auch an anderer Stelle auch schon praktiziert. Also es gibt ja halt irgendwie auch schon so andere Bannmeilen-Ideen. Worauf ich, glaube ich, gerade hinaus wollte, ist, es wird weiterhin trotzdem solche Proteste geben. Und es bleibt daher vor allen Dingen auch für mich in erster Linie interessant und wichtig daran, dass Leute weiterhin da ein Auge drauf haben, was machen eigentlich entsprechend extrem neonazistische oder einfach rassistische Akteure und Akteure und wie versuchen die, dieses Thema zu bearbeiten und sich darauf zu setzen und aktiv zu werden. So, also ich finde es sinnvoller, so ein Konzept ernsthaft zu diskutieren und zu sagen, okay, einfach auch so, sei es den Schutz und vor allen Dingen auch den Leuten das nicht zumuten zu müssen, sozusagen, macht man diese Bannmeile, das finde ich wesentlich sinnvoller als eine andere irgendwie Diskussion. Naja, dann müssen wir sie halt irgendwo anders in entsprechende Unterkünfte setzen. Und dann läuft es doch wieder darauf hinaus, dass sie halt irgendwie in ländliche Regionen, in Randbezirken, in abgelegene Gebäude kommen. Man muss irgendwie verschiedene Optionen diskutieren und das muss an oberster Stelle stehen dabei, dass man den Leuten, die in diese Unterkunft kommen, dass man denen einen Schutz gewährt.
Ja, hammer, hammer hart sind auch die Aussagen, die Innenminister Friedrich zum Thema Berliner Flüchtlingsheim getroffen hat. Und ob das nun seiner offensichtlichen Überforderung mit dem Amt des Innenministers zu schulden ist oder einfach seiner persönlichen Bösartigkeit, das überlassen wir mal eurer Interpretation.
Ja, also er macht sich auf jeden Fall Sorgen darum, dass die Neonazis dem Image von Deutschland schaden könnten. Also er selbst, wir haben hier ein Zitat, also behauptet, Deutschland ist eines der beliebtesten Länder der Welt und er hat ganz, ganz große Angst davor, dass sich das ändern könnte und sagt dann, das positive Image helfe beim weltweiten Verkauf von Produkten, ebenso wie beim Tourismus. Was für Produkte das sind, wissen wir ja alle. Also Hauptsache, wir sind nicht als Neonazi-Land bekannt, sonst kann man unsere Waffen nicht mehr in die dritte Welt verkaufen. Das wäre natürlich schrecklich. Also er sagt, wir dürfen nicht zulassen, dass dieses positive Bild zerstört wird. Neonazis schaden unserem Vaterland. Ja, und wie wir auch in der letzten Sendung eigentlich schon festgestellt haben, man braucht die NPD wahrscheinlich nicht mal, wenn man eine CDU hat in dieser Thematik.
Ja, und wie schon ein inzwischen doch recht prominenter Hellersdorfer Neonazi-Anwohner sagte, ja, und wenn dann keine Jelder mehr da sind, dann verkurven sie auch Deutschland.
Ja, also weitere Pressemeldungen zu Hellersdorf sind unter anderem zum Beispiel bei der Zeit zu lesen, die titelt Eingekesselt zwischen Fremdenhass und Begrüßungsplakaten. Also die Flüchtlinge sind eingekesselt zwischen Fremdenhass und diesen schrecklichen Begrüßungsplakaten. Das erinnert dann doch an die Hetze in Hamburg gegen die solidarischen Anwohner von Lampedusa, die ja auch diese Flüchtlinge mit ihrer mit ihrem Gutmenschen-Dasein erdrücken und für ihre Zwecke instrumentalisieren. Der Spiegel titelt dennoch, Politiker stellen sich hinter die Flüchtlinge, also ja, Solidarität aus der, die über humanitäre Hilfe hinausgeht, aus der Bevölkerung ist nicht erwünscht, aber die Politiker können sich doch alle in das Licht stellen, dass sie sich hinter die Flüchtlinge, dass sie den Flüchtlingen den Rücken stärken, lassen sich dann am besten noch auf der Gegendemonstration gegen Pro-Deutschland ablichten, sagen aber alle auch einvernehmlich, dass man ein Verständnis für die Sorgen vieler Anwohner aufbringen muss, um diesen Konflikt zu klären, der sich ja nach ihrer Meinung auch eigentlich nur im Konflikt mit der NPD abspielt.
Ja, und irgendwie Dummheit und total falsche Analysen bezüglich der Situation in Hellersdorf und an anderen Orten sind aber kein exklusives Vorrecht von bürgerlicher Presse und bürgerlichen Politikern, sondern auch in der mehr oder weniger radikalen Linken einigermaßen weit verbreitet.
Ja, wir sprechen hier von der Flugblattaktion zur Flüchtlingsunterkunft in Hellersdorf. Wir haben ja schon mal angefangen, darüber zu lästern und wollten das jetzt mal ein bisschen vertiefen.
Genau, vor uns liegt das Flugblatt von der Berliner Soll und ihrer Hamburger Schwestergruppe. Und da wird tatsächlich im Duktus der NPD argumentiert, dass die Lokalpolitik die Anwohner kurz vor knapp vor gemachte Tatsachen stelle und sich nun ja für die Anwohner die Fragen stellen, welche Auswirkungen ein Flüchtlingsheim denn habe. Wird die Kriminalität im Viertel steigen und die Sicherheit der Anwohner bedroht sein, wenn mehrere Dutzend Familien aus einem anderen Land mit einer völlig anderen Kultur in direkter Nachbarschaft wohnen? Werden die Anwohner in ständige Konflikte zwischen Rechts und Linken hineingezogen? Und schließlich, hier argumentiert die Soll auch wieder im Stil eines Deutschen zuerst, warum werden Millionen von Euro in die Umfunktionierung einer Schule in ein Flüchtlingsheim gesteckt, wenn noch seit Jahren Kita-Plätze fehlen und es an sozialer Infrastruktur mangelt?
Ja, da fühle ich mich auch gleich wieder an den Tonus aus Moorfleet zurückerinnert, wo doch der Anwohnermob damals ganz empört fragte, warum setzt man ihnen denn die Flüchtlinge hier vor die Tür? In welche Schulen sollen die denn gehen und in welche Kindergärten? Auf welchen Spielplätzen sollten sie denn spielen und in welchen Bussen fahren?
Ja, und weiter schreibt die Soll dann, dass die deutsche Bundesregierung an die Moral und Toleranz und Mitgefühl der Bürger appelliere, was, wie man in Hellersdorf sieht, bei vielen Leuten auch ein sehr vergeblicher Appell ist, während das globale System, das die Bundesrepublik vertritt, beziehungsweise ihre Politiker, hier wird dann ein Stück weit sowas wie Analyse versucht, in den Ländern der sogenannten Dritten Welt genau die Zustände schafft, die Menschenmassen zur Flucht treiben. Und da wird, also später probieren sie das ein bisschen aufzulösen, aber an der Stelle ist scheinbar der Widerspruch, der für die Soll besteht, nicht einer zwischen Klassen, auch das wäre schon eine Analyse, über die man diskutieren könnte, sondern schlichtweg ein Unterschied zwischen Nationen. Und dann wird verkündet, dass die Wahrheit sei, dass wir und die Politbonzen einfach grundlegend unterschiedliche Interessen haben. Und ganz orthodox marxistisch wird dann hier quasi ein Hauptwiderspruch formuliert. Und dieser Hauptwiderspruch scheint für die Soll Flüchtlinge zu sein. Ja, im Interesse einer Handvoll Leute, denen es um ihren Machterhalt geht, um ihren unvorstellbaren Luxus und die dafür auf Kosten der absoluten Mehrheit leben.
Ja, wo der Luxus fehlt, ist auch noch gleich beschrieben, und zwar in der Arbeiterschaft der Soll, und zwar die Arbeiterschaft, die ihr Leben lang hart arbeitet, um die eigene Familie zu ernähren. Und wenn dann da die blöden Flüchtlinge nach Hamburg kommen oder nach Berlin, dann hat sich das ja alles überhaupt nicht gelohnt, wenn ihnen dann auch noch eine Schule gestellt wird zum Leben.
Ja, und wo andere Linke in der Lage wären, die bürgerliche Kleinfamilie irgendwie als Keimzelle von Patriarchat und autoritärem Charakter zu analysieren, feiert die Soldi ganz unreflektiert ab. Später, nachdem dann über 2,5 Seiten fast in NPD-Manier probiert wurde, den Mob noch wütender zu machen, probiert die Soldi halt auch noch diesen Widerspruch in eine Anrichtung aufzulösen und erklärt dem ausgemachten revolutionären Subjekt der deutschen Arbeiter- und Nicht-Arbeiterklasse, sie möge sich doch bitte nicht aufhetzen lassen. Offenbar ist da niemand in der Lage zu rationaler Analyse und auch mal festzustellen, wenn die Leute, die man als revolutionäres Subjekt ausgemacht hat, es offenbar nicht sind, sondern politischer Gegner.
Ich finde es auch ganz feierlich, wie Sie hier diesen Aufruf dann auch noch beenden. Es nützt den Herrschenden, wenn wir uns untereinander bekämpfen. Also sollten wir genau das Gegenteil tun, uns zusammenschließen und gemeinsam für eine grundlegende Veränderung kämpfen. Ja, ich hätte schon eigentlich Lust, mich in diesem Zusammenhang dann doch weiter mit den rechten Arschlöchern zu bekämpfen, wenn die Soll meint, sich mit ihnen verbünden zu müssen, um dem System so richtig zu schaden. Ja, man merkt ja, dass sie da in der Ecke ganz gut aufgehoben sind. Und die grundlegende Veränderung werden wir hoffentlich zu verhindern wissen.
Ja, und während die Soll immer noch probiert, mit der Arbeiter- und Nichtarbeiterklasse anzubändeln und sich irgendwie mit denen und ihrem Chauvinismus zu verbünden, kommt aus anderen Ecken der Linken dann oft schon eher sowas wie Unterschichten-Bashing. Und warum das falsch ist, das ist jetzt ein ganz geschickter Cliffhanger, erzählen wir euch nach der Musik. Ja, nachdem wir gerade so geschickt mit einem richtigen Cliffhanger die Spannung ins Unermessliche getrieben haben, kam die notorisch gelangweilt und bekiffte Stimme von Eisfeld und hat alles wieder zunichte gemacht. Ich ernte hier böse Blicke, weil ich die Musikauswahl kritisiert habe. Worauf wir eigentlich eingehen wollten, ist, dass in den letzten Tagen halt auch so innerhalb der, ja, vor allem antifaschistischen Linken die Anzahl der Kommentare zunimmt und da mag ich zumindest mich selber auch gar nicht so ganz ausnehmen, die anstatt die Verhältnisse in Hellersdorf und anderswo in Deutschland irgendwie vernünftig zu analysieren, da tendenziell so ein Unterschichten-Bashing betreiben und sich über die ganzen Ronnies und Mandys und Cindys lustig machen. Und das wird der Situation ja auch nicht gerecht, sondern ist tendenziell auch ein bisschen verharmlosend gegenüber dem Rassismus, der ja durchaus ein gesamtgesellschaftliches Verhältnis ist und kein reines Unterschichtenphänomen.
Als Beispiel dafür haben wir zum Beispiel die Proteste, die auch Ende letzten Jahres gleichzeitig mit denen in Hamburg zusammenfielen, gegen ein Asylbewerberheim, aber eben in einem eher linksalternativen Stadtteil von Bremen. Also dass Rassismus auch einfach nicht nur in der Unterschicht verwurzelt ist, weiß man ja eigentlich auch spätestens nach Hannah Arendts Abkehr von der deutschen Intelligenz in Richtung USA.
Ja, und es gibt nun ja auch alle zwei Jahre die Rechtsextremismusstudien, also die sogenannte Rechtsextremismusstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die logischerweise ähnlich positiv zu bewerten ist wie ihr Namensgeber und die dazugehörige Partei, die SPD. Also sprich nicht besonders. Aber die Studien zum Rechtsextremismus in der sogenannten Mitte der Gesellschaft sind im Prinzip immer ganz gut. Und die zentralen Ergebnisse geben auch her, dass nahezu 40% der Ostdeutschen und ja immer noch mehr als 30% der Westdeutschen, ja, da wird es genannt, Ausländerfeindlichkeit teilen. Also 33% der Westdeutschen halten die Bundesrepublik in einem gefährlichen Maße für überfremdet. 43,3% der Ostdeutschen sehen das so. Nun ist Ausgrenzung aber auch kein ostdeutsches Phänomen. Beim Antisemitismus liegt der Westen leicht vorne. Und was ganz interessant ist, ist halt, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung die Einstellungen auch immer nach Alter und Bildung staffelt und auch nach Erwerbsstatus. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass sich tatsächlich, also die haben das in 6 Kategorien geteilt, Befürwortung von Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus und Verharmlosung des Nationalsozialismus. Der letzte Punkt vor allem ist interessant, weil er relativ niedrige Zustimmungsquoten hat. Offensichtlich muss man nicht den Nationalsozialismus abfeiern und bekennender Nazi sein, um ansonsten ein geschlossen rechtes Weltbild zu haben. Aber da zeigt sich, dass sich dann ausgrenzende Denkmuster und rechte Einstellungen durch alle Einkommensschichten ziehen. Dass Leute in ihrer Ausbildung oder beim Wehrdienst mit 18% ja noch die niedrigsten Werte haben, was Ausländerfeindlichkeit angeht. Erwerbstätige mit 21% und Arbeitslose an der Spitze mit 28%, aber auch nur knapp vor Hausmännern und Hausfrauen mit 25%.
Na, die Ruheständler sind noch ausländerfeindlicher als die Arbeitslosen.
Ja, aber auch der 7% Unterschied zwischen Erwerbslosen und Erwerbstätigen. So 21% Erwerbstätige, die irgendwie ausländerfeindlich sind, sind immer noch ziemlich krass viel, finde ich. Und dann ist es vielleicht tatsächlich ganz sinnvoll, die Frage zu stellen, die Soll zwischen all ihrer rassistischen Hetze auch gestellt hat. Nämlich, warum es eigentlich keine Flüchtlingsunterkünfte in Blankenese gibt.
Wie auch die Betroffenen aus den sogenannten Arbeiterbezirken, also die sich als betroffen von Flüchtlingsheimen sehen, fehlt eben ihnen im Gegensatz zu reicheren Vierteln einfach eine gewisse Lobby, die ihnen die Notunterkünfte vom Hals halten kann, dank ihrer tollen Kontakte und finanziellen Mittel.
Und das sind ja aber auch nicht nur irgendwie Lobby, sondern das sind ja auch einfach ganz institutionell verankerte Gründe. Die Leute, die halt in der entsprechenden Planung arbeiten und in der Stadtverwaltung sitzen, die wohnen halt überwiegend auch eher in bürgerlichen Vierteln. Die kommen gar nicht auf die Idee, sowas in ihrer Haustür zu planen. Zu institutionellem Rassismus, speziell bei der Behörde Polizei, haben wir in den letzten Wochen auch sehr, sehr ausführlich berichtet. Und ja, also ich denke, das ist wichtig, das mit zu bedenken, wenn man die Situation analysiert, weil man sonst ganz schnell bei diesem Kurzschluss landet, in Deutschland sei nur die Unterschicht rassistisch und genauso wenig wie irgendwie arme Leute automatisch das revolutionäre Subjekt sind, sind sie allein schuldig an gesellschaftlichen Problemen, sondern wir reden da von einem gesellschaftlichen Verhältnis und man könnte fast sagen, einem gesellschaftlichen rassistischen Konsens.
Ja, kann ich so zustimmen. Wollen wir nochmal Musik hören?
Ja, und jetzt hören wir noch ein bisschen Musik und machen dann nochmal mit dem Bericht aus Duisburg weiter, wo sich dieser gesellschaftliche Konsens auch in einem eher bürgerlichen Viertel wieder ganz praktisch Bahn gebrochen hat.
So, in Duisburg, da hatten wir ja dieses unglückliche Interview zugemacht am Mittwoch, meldet Twitter und melden die Anwohner zum einen ein Treffen mit den direkt im Haus anwohnenden Menschen. Diese sind wohl ziemlich verängstigt. Die Kinder trauen sich nicht mehr zur Schule. Sie sind schlaflos, bedanken sich aber bei den Leuten, die Nachtwache halten. Denn gleichzeitig machen sie immer wieder die Erfahrung, dass die Polizei, wenn sie angerufen wird, auch in ganz akuten Gefahrensituationen einfach nicht auftaucht.
Ja, und die emanzipatorische Antifa Duisburg, auf die wir auch Mittwoch schon mal Bezug genommen haben, hat zu der anti-roma-estischen Stimmung, die da nach deren Einschätzung zu eskalieren droht, ich komme immer noch nicht auf dieses Wort anti-roma-estisch klar und wird weiterhin von antiziganistisch sprechen, auch um das gesellschaftliche Verhältnis richtig zu erfassen. Aber das, was sie schreiben, ist trotzdem sehr lesenswert.
Aber wie mir ehrlich gesagt, wir lesen nicht das Ganze vor, sondern nur so Auszüge. Ich suche mir mal eben was aus. Ja, genau. Also zum einen erfahren wir hier, dass es zwar momentan irgendwie die Spitze des Eisbergs ist, so was die Eskalation angeht, aber im Winter letzten Jahres gab es auch schon eine ähnlich aufgehetzte Stimmung. Und es wurden Unterschriften für die zwangsweise Umsiedlung der im Haus lebenden zugezogenen Roma gesammelt und Flyer unter dem Titel »Raus mit den Zigeunern«, welche ebenfalls die Umsiedlung der Roma forderten, verteilt wurden. Beide Aktionen geschahen auf wesentliche Initiative von Hans-Wilhelm Halle und seiner Familie, wohnhaft auf der Beguinenstraße in unmittelbarer Nähe zur Straße in den Peschen. Sie beschwerten sich über Müll auf der Straße, Pöbeleien, Krach und Kriminalität. Ja, also zum einen erstmal natürlich die Information, wo dieser Hetzer aufzutreffen ist. Zum anderen finde ich das eine ganz schön krasse Sache, dass man Unterschriften dafür sammeln kann, für so eine zwangsweise Umsiedlung. Denn so, also nach meinem Informationsstand sind das ja legal in Deutschland lebende EU-Bürger, also selbst Mieter dieser Einrichtung. Ja, zu ihrem Mietverhältnis lässt sich auch noch was sagen hier oder aus dem Schreiben zitieren. Ja, tatsächlich ist die Situation des Hauses katastrophal. Die Wohnungen werden matratzenweise von einem Zuhälter zu völlig überhöhten Preisen vermietet. Die Miete wird monatlich von den SchlägerInnenbanden des Vermieters eingetrieben. In dem Haus, das für ca. 300 Personen ausgelegt ist, sollen über 1000 Menschen leben. Der anfallende Müll kann von den viel zu wenigen Mülltonnen nicht gefasst werden. Die BewohnerInnen sind zwar legal zugezogen, da sie aus dem EU-Raum, hauptsächlich Bulgarien, kommen, dürfen jedoch nach deutscher Gesetzeslage bis 2014 kein offizielles Lohn-Arbeitsverhältnis eingehen. Die meisten Menschen dort leben in ärmlichen Verhältnissen. Hinzu kommt die Angst vor den SchlägerInnen des Vermieters und vor den rassistischen Anfeindungen der AnwohnerInnen.
Und da würde ich mal kurz einhaken mit meinem heutigen Lieblingswort von den rassistischen Verhältnissen. Und das ist natürlich auch ein Ausdruck dieser Verhältnisse, dass es für Menschen, die hier zuziehen und aussehensmäßig nicht dem deutschen Klischee entsprechen vielleicht auch und vielleicht nicht so gut Deutsch reden, schwierig ist, Wohnungen zu finden und dass hier auf dem Wohnungsmarkt krass benachteiligt sind und dann in Häuser ziehen müssen, die irgendwelchen dubiosen Rotlichtgrößen gehören.
Ja, und zu dem direkten AnwohnerInnenumfeld haben wir uns ja eben auch nochmal über Wikipedia informiert. Also vor Ort ist sozusagen der lässt sich über den Einkommensspiegel sagen, dass dieser Stadtteil, wie heißt er nochmal, Rheinhausen oder so?
Ja.
Weniger Arbeitslose oder Erwerbslose aufweist als im Schnitt der Rest von Duisburg. Also auf jeden Fall ein bürgerlicher Stadtteil. Und trotzdem müssen die Menschen da auf jeden Fall Angst vor ihren Nachbarn haben.
Ja, und ein Satz ist ganz wichtig. Was Menschen wie die Familie Halle tun, ist jedoch durch und durch rassistisch. Es werden die sozialen Verhältnisse, die die BewohnerInnen zwingen, in solchen Zuständen zu leben, kurzerhand kulturalisiert und auf den Roma zugeschriebene Charakterzüge projiziert. Hier vollzieht sich nun der rassistische bzw. konkret antiromaistische Zirkelschluss der anwohnenden deutschen WutbürgerInnen.
Ja, und auch nochmal mit dem Verweis auf die vorhergegangene Sendung und den Menschen, der da zu Wort gekommen ist. Dass viel Müll auf dem Gelände liegt, wird nicht etwa auf die viel näher liegende Tatsache zurückgeführt, dass zu wenig Mülltonnen für viel zu hohe Anzahl an BewohnerInnen vorhanden sind, sondern es wird a priori behauptet, dass es zu dieser Situation kommen musste, weil Roma angeblich ihren Müll immer und überall rumliegen lassen. Anstatt die sozialen Verhältnisse zu kritisieren, wird die Situation vor Ort mit gängigen Stereotypen und Ressentiments gegenüber Roma begründet.
Und das, was wir gerade vorlesen, hatten wir, glaube ich, schon gesagt, ist eine Stellungnahme der emanzipatorischen Antifa Duisburg. Und wir sind nach wie vor bemüht, da auch irgendwie demnächst mal jemanden von denen an die Strippe zu kriegen. Und vielleicht klappt das ja in der nächsten Woche.
Ja, zum Schluss des Schreibens nochmal der Aufruf: Solidarisiert euch mit den BewohnerInnen des Hauses. Kommt abends zu den Mahnwachen in den Peschen 3 bis 5. Mobilisiert euren FreundInnenkreis, schafft eine antirassistische Gegenöffentlichkeit zu den desolaten Berichten der bürgerlichen Medien. Setzt ein Zeichen, dass Rassismus nicht unbeantwortet bleibt. Keine Pro-Deutschland-Kundgebung am 29. August. Und da haben wir auch gleich schon mal ein wichtiges Datum.
Und wir würden vielleicht noch an euch appellieren, insgesamt wachsam zu sein, was so rassistische Mobilisierung derzeit angeht. Ob das in Hellersdorf ist, wo gerade der Fokus der Öffentlichkeit drauf ist. Ob das in Duisburg ist, was wohl scheinbar eher als lokales Problem begriffen wird. Oder ob das in Hamburg ist, wenn hier Flüchtlinge in die geplanten Unterkünfte einziehen.